Johannes Augustin Arndts Sinfonie in C-Dur, der erste Satz mit Cantilena. Und jetzt das große Finale, die letzte halbe Stunde.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Bei euch ist es immer so unheimlich still, von Alena Schröder, Folge 14. Georg, der Pflegesohn von Silvias Eltern, ist wieder aufgetaucht und die 15-Jährige ist von ihm schwanger geworden. Tante Betty verhilft ihr zu einer damals illegalen Abtreibung. Georg ergreift dann die Flucht. Er muss sich dabei durch einen Hechtsprung in den Straßengraben retten. Ein Auto prallt gegen einen Brückenpfeiler, die Fahrerin schwer verletzt. Tante Betty. Anfang November 89 wiederum ist die Mauer gefallen und Silvia eröffnet ihrer Mutter, sie ginge jetzt zurück nach Berlin. Elisabeth Günther liest jetzt den letzten Auszug aus dem Roman »Bei euch ist es immer so unheimlich still«.
Am nächsten Tag fuhr Silvia noch einmal zu Tante Betty, diesmal allein. Sie hatte Glück, ausnahmsweise kein Nieselregen. Der Himmel war blau und die Luft war klar. Man konnte bis zum Schwarzwald sehen. Sie hatte einen vollen Tank und sie hatte eine Idee. Die Dame am Empfangstresen, die bei ihrem letzten Besuch so freundlich und zuvorkommend gewesen war, ließ Silvia allerdings umgehend abblitzen. Betty mitnehmen auf einen Ausflug? In diesem alten Polo unmöglich. Nein, da könne sie keine Ausnahme machen. Silvia konnte selbst kaum fassen, was sie dann tat. Wie sie sich streckte und mit der Überzeugungskraft und dem klaren, schneidenden Tonfall ihrer Mutter sagte, »Doch, das können Sie sehr wohl. Ich bin Silvia Borowski und ich nehme jetzt meine Tante mit auf einen kleinen Ausflug. Ich bin sicher, dass ihr das gut tun wird. Und wenn Sie das anders sehen, können Sie sich darüber gern mit meiner Mutter unterhalten, Dr. Evelyn Borowski. Vielleicht wollen Sie sie gleich anrufen?«
»Ja, nun, wenn das so ist...« sagte die Empfangsdame und lächelte gequält.
»Also, wenn das auch im Sinne von Frau Doktor ist, ja, dann können wir wohl eine Ausnahme machen, aber nur für eine Stunde.« Und dann rief sie zwei junge Männer zu sich, offenbar Zivildienstleistende, und wies sie an, Betty Borowski zu holen und dabei zu helfen, sie vom Rollstuhl auf den Beifahrersitz von Silvias Polo zu hieven. Betty ließ die Prozedur teilnahmslos über sich ergehen und gab keinen Laut von sich. Sie trug eine Bluse, eine bequeme Baumwollhose und erstaunlich modische Turnschuhe in Blau mit weißen Streifen. Silvia musste grinsen. Ob ihr die wohl gefallen hätten, wenn sie sie selber hätte aussuchen können?
»Keine Sorge, Tante Betty, wir machen nur ein kleines Pferdle«, sagte Silvia, als Betty schließlich angeschnallt und von zwei Kissen notdürftig gestützt auf dem Beifahrersitz neben ihr saß. Betty schaute einfach geradeaus und Silvia konnte nicht sagen, ob sie sich freute oder ob sie nervös war, ob es da überhaupt irgendeinen Erinnerungsglimmer in Bettys Kopf gab. Silvia zog den kleinen grauen Filzwolf aus ihrer Manteltasche, den sie in einer der Kisten auf dem Dachboden gefunden hatte. Bettys Talisman, der so viele Jahre an ihrem Rückspiegel gehangen hatte. Sie drückte ihn ihrer Tante in die Hand, sagte »Gut festhalten« und startete den Motor. Sie fuhren durch die hügelige Landschaft und Silvia sagte Betty all die Dinge, die sie auf dem Herzen hatte. Wie leid ihr alles tat, wie schuldig sie sich gefühlt hatte all die Jahre, dass sie gedacht hatte, Betty wäre tot und dass sie schuld war an diesem schrecklichen Unfall. Wie dringend sie einfach verschwinden wollte nach dieser schiefgegangenen Abtreibung. Wie sehr sie sich geschämt hatte für all die Sorgen, die ihre Eltern sich hatten machen müssen, all die Schwierigkeiten, in die sie sie gebracht hatte. Und wie diese Scham immer größer geworden war, je länger sie weg war. Und als dann der Vater starb und Silvia es erst viel zu spät erfahren hatte bei einem ihrer seltenen Anrufe, war diese Scham so übermächtig geworden, dass sie nie wieder nach Hause zurück wollte. Sie hatte sich eingeredet, dass es so besser für alle war. Niemals hatte sie all dem ins Auge sehen wollen. Und wie froh sie jetzt war, dass es Hannah gab und mit Hannah einen Grund, es eben doch zu tun. Betty saß einfach stumm da, schaute aus dem Fenster und hielt den kleinen Filzwolf umklammert. Silvia war sich nicht sicher, ob ihre Tante irgendetwas von ihrer großen Beichte mitbekam, ob sie irgendwo tief drinnen spürte, dass es hier um Liebe ging. Aber vielleicht war das gar nicht so wichtig.
Es war gut, all das auszusprechen und loszuwerden. Und es war gut, mit Betty gemeinsam Auto zu fahren, so wie früher. Nur mit vertauschten Rollen. An den Bäumen hing noch ein letzter Rest Herbstlaub. Und manchmal, wenn Silvia den Kopf zu ihrer Tante drehte, glaubte sie, so etwas wie Frieden in Bettys Ausdruck wahrzunehmen. Und im Zucken ihrer Mundwinkel vielleicht sogar ein angedeutetes Lächeln. »Ich komme ganz bald wieder«, sagte Silvia zum Abschied, als die Zivis Betty wieder umständlich vom Beifahrersitz in den Rollstuhl buxiert hatten und sie zusammen in der Auffahrt des Pflegeheims standen. »Und dann machen wir das nochmal. Versprochen.« »Ich bin jetzt keine Wegläuferin mehr«, dachte Silvia, während sie zurück nach Ildingen fuhr. »Ich bin eine Wiederkommerin.« Als sie den Polo vor ihrem Elternhaus parkte, wunderte sie sich über die Festbeleuchtung. Normalerweise sah man um diese Uhrzeit von der Straße aus durch die Schlitze der heruntergelassenen Rollos nur das blaue Flackern des Fernsehbildschirms. Aber jetzt waren alle Fenster hell erleuchtet. Als Silvia die Tür aufschloss, saß Evelyn nicht in ihrem Sessel so wie sonst, sondern zum ersten Mal am Tisch. Ganz offensichtlich hatte sie auf Silvia gewartet. Und als Silvia ihr Hanna abnahm, ihre Tochter überschwänglich an sich drückte, ihr an den Hals prustete, um Hanna ein kleines, keckerndes Babylachen zu entlocken, sagte Evelyn feierlich, »Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich komme mit.« »Nach Berlin?« fragte Silvia ungläubig. »Dummerle«, sagte Evelyn. »Natürlich nach Berlin. Wohin denn sonst?« Pakt, 1971. Evelyn befand sich im Auge des Sturms, der ihre ganze Familie erfasst hatte, und atmete zum ersten Mal seit langem durch. Es gab nicht viel zu tun für sie an Silvias Krankenbett, außer hier zu sitzen, ihr schlafendes Kind zu betrachten und ihre Gedanken im Zaum zu halten. Silvia hatte ein eigenes Krankenzimmer und Karl und sie hielten abwechselnd Wache. Ruhig und friedlich war es hier. Das Zimmer war etwas abgelegen, sodass wenig Betrieb auf dem Flur war. Morgen würden sie Silvia wieder mit nach Hause nehmen können und bis dahin war es gut, wenn Silvia mit so wenig Personal wie möglich in Berührung kam. Der Kollege aus der Gynäkologie, der die Ausschabung durchgeführt hatte, hatte allerhöchste Diskretion versprochen. Den Schwestern wurde gesagt, es handle sich um eine Lebensmittelvergiftung und dass Herr und Frau Dr. Borowski ihr Kind selbst versorgten. Man möge bitte keinesfalls stören. Immer wenn Silvia zwischendurch wach wurde, nahm Evelyn ihre Hand und sprach beruhigend auf sie ein, wie auf ein nervöses Pferd. Sie kam sich selber albern dabei vor, wie sie da saß und immer nur »Alles wird wieder gut« flüsterte. Dabei wusste sie doch, dass es gelogen war. Es wurde eben nicht wieder gut. Gar nichts wurde gut. Betty lag im städtischen Klinikum im Koma, mit zerschmetterten Knochen und schweren Kopfverletzungen. Es sah schlecht aus. Karl hatte es Silvia erzählt, als sie wieder zu sich gekommen war und als erstes nach Betty gefragt hatte. Ein schrecklicher Unfall, für den niemand etwas könne. Und er hatte Silvia gefragt, wo Betty sie hingebracht habe, wer ihr das Kind weggemacht habe und verantwortlich sei dafür, dass sie nun in dieser Lage war, vollgepumpt mit Schmerzmitteln und Antibiotika. Dass sie hätte sterben können, dass man sie belangen könne, wenn das alles rauskäme. Silvia hatte nur beteuert, dass sie sich an nichts erinnere. Alles sei ein einziger Nebel, sie wisse nichts mehr. Und dann war sie wieder eingeschlafen, erschöpft vom Weinen und den vielen schrecklichen Nachrichten. »Frau Doktor, bitte verzeihen Sie.« Die Tür war aufgegangen und eine nervöse Krankenschwester steckte den Kopf herein. »Ich weiß, ich soll nicht stören, aber der Empfang schickt mich. Der Herr Kraus ist da und Sie hatten ja gebeten, dass man Sie sofort informiert.« Evelyn scheuchte die Schwester mit einer Handbewegung aus dem Zimmer. Sie war froh, dass Karl gerade im OP war, dass sie es sein würde, die die Sache mit Georg ein für allemal regelte. Sie warf noch einen Blick auf die schlafende Silvia und bei der Vorstellung, was Georg mit ihr gemacht hatte, unter ihrem Dach, quasi vor ihren Augen, fühlte sie eine so lodernde Wut, dass es in ihren Ohren zu rauschen begann. Sie stand auf, strich ihren weißen Kittel glatt,
streckte sich und marschierte zum Empfang, wo sie Georg lässig an den Tresen gelehnt vorfand. Er schäkerte mit der Empfangsdame, strich sich die Locken aus der Stirn. Er schien bester Laune und nicht zu ahnen, was als nächstes geschehen würde. Aber kaum hatte er Evelyn erblickt, verstummte er und schaute besorgt. Evelyn packte ihn am Arm und zog ihn wortlos vor die Tür Richtung Parkplatz. Bei diesem Gespräch durfte es keine Zeugen geben. Georg wusste nicht recht, wie ihm geschah. Er stotterte, fragte, wie es Betty gehe. Er habe versucht anzurufen, aber weder Karl noch sie seien ans Telefon gegangen. Der Unfall, das Blut, er sei Zeuge, er habe erste Hilfe geleistet. Evelyn konnte nicht zuhören und sich keinen Reim auf sein Gestammel machen. Sie hatte alle Mühe, gegen das Rauschen in ihrem Kopf anzudenken. Und als sie Georg endlich weit genug vom Krankenhausportal weggezogen hatte und sie am Rande des angrenzenden Parkplatzes außer Sicht und Hörweite waren, ließ sie seinen Arm los und ohrfeigte ihn, so fest sie konnte, weil sie sonst geplatzt wäre oder geschrien hätte vor lauter Wut.
»Wer bist du?« zischte sie. »Wie konntest du nur, nach allem, was wir für dich getan haben?«
Georg hielt sich die Wange. »Ich verstehe nicht.«
»Doch, du verstehst ganz genau. Wir haben dich aufgenommen wie einen eigenen Sohn. Monatelang hast du an meinem Tisch gesessen und dann wagst du es, Silvia anzurühren? Ausgerechnet meine Tochter unter meinem Dach? Sie ist fast noch ein Kind!«
»Es war nicht so, wie du... Es war nur eine kleine...«
»Nein, das war's nicht. Für dich war es klein. Für euch Kerle ist es immer nur eine kleine Sache, aber für sie war es groß und es hätte sie beinahe umgebracht.«
Karl hat übrigens heute Morgen in Köln angerufen, in der Universität. Dort, wo du angeblich studiert hast. Es gibt dort nichts über dich. Keinen einzigen Akteneintrag über einen Georg Kraus. Auch keine Bitte um Neuausstellung einer Studienbescheinigung. Und auch an der Universität in Stuttgart hat man deinen Namen nie gehört. Georg schwieg weiter und schaute auf seine Schuhspitzen.
»Georg!« »Wir haben uns für dich verbürgt. Wir haben dir hier Arbeit besorgt. Hast du eine Ahnung, in was für Schwierigkeiten du uns bringst? Was alles hätte passieren können? Du hast Patienten in Gefahr gebracht.«
Jetzt hob Georg doch den Kopf und sah Evelyn sehr fest ins Gesicht. Da war nun auf einmal etwas Neues in seinem Blick. Etwas, was Evelyn noch nie an ihm gesehen hatte. Eine Selbstgewissheit, die er sonst hinter seiner freundlichen, beflissenen Fassade verborgen hatte. »Nein, das habe ich nicht. Ich habe niemanden gefährdet und niemanden geschadet. Ich habe keinen einzigen Fehler gemacht. Ich war gut. Ich habe kranken Menschen geholfen und ich war besser darin als die allermeisten.«
»Das spielt keine Rolle, Georg. Es ist verboten und du hast uns belogen. Wir könnten die Polizei rufen und dich anzeigen.«
Evelyn wusste sofort, dass es ein Fehler gewesen war, gleich in dem Moment, als sie den Satz aussprach. Georgs Blick wurde kühl.
»Mich anzeigen? Ihr habt das alles freiwillig getan«, sagte er, und es klang geradezu triumphierend. »Ich habe euch um nichts gebeten und zu nichts gezwungen. Und wenn du jetzt die Polizei rufst, hängst du genauso mit drin wie ich. Und Karl auch.«
Da standen sie nun also. Auge in Auge, am Rande des Krankenhausparkplatzes. Und Evelyn hatte das Gefühl, dass der Boden unter ihren Füßen nicht mehr trug. Dass sie nur noch eine Option hatte, einen letzten Schuss, mit dem sie Georg Kraus erledigen musste, um sich zu retten, sich und Karl und auch Silvia. Georg Kraus hatte nichts, außer seinem Talent zu gefallen und seinem Gespür für Schwächen. Und jemanden, der wenig zu verlieren hatte, den musste man kaufen. Evelyn drückte den Rücken durch und sah Georg in die Augen. »Er solle verschwinden«, sagte sie ihm so ruhig, wie es ihr möglich war. »Jetzt sofort und ohne sich von irgendwem zu verabschieden. Er solle weit weggehen und nie wiederkommen. Sie nie wieder kontaktieren. Nicht einmal daran denken, sich jemals wieder Silvia zu nähern. Mit niemandem über all das sprechen, was hier geschehen war. Für immer verschwinden und schweigen.« Und dafür würde sie ihm Geld schicken, jeden Monat auf dasselbe Konto, auf das ihm das Krankenhaus seinen Lohn überwiesen hatte. Georg nickte. »Gut«, sagte er. »Ich verstehe.« Dann drehte er sich um und verschwand,
Evelyn sammelte sich, sah sich noch einmal um, ob sie auch wirklich niemand beobachtet oder belauscht hatte. Dann ging sie zurück ins Krankenhaus.
»Kommt der Herr Kraus jetzt doch nicht zum Dienst, Frau Doktor?« fragte die Schwester am Empfang.
»Nein, der hat gekündigt«, sagte Evelyn. Oben in Silvias Krankenzimmer sank sie erschöpft auf den Stuhl neben dem Bett und hielt die Hand ihrer schlafenden Tochter. In einer halben Stunde würde Karl sie ablösen und dann würde ihre Schicht auf Station beginnen. Dann würde sie wieder ihrer Arbeit nachgehen und fremden Menschen helfen. Und hier lag ihr einziges Kind und sie hatte es nicht beschützt. Sie hatte ihre Tochter verraten, für einen Betrüger, den sie für eine verwandte Seele gehalten hatte. So ruhig wie Silvia schlief in ihrem Krankenhausnachthemd, blass, sommersprossig, die Gesichtszüge immer noch kindlich, sah sie aus, als läge sie auf ihrem Totenbett, nur dass ihr Brustkorb sich hob und senkte. Es war knapp gewesen. Sie hätte sterben können in ihrem eigenen Kinderzimmer, während ihre Eltern, zwei Ärzte, im Wohnzimmer saßen, fernsahen und sich auf den Urlaub freuten. Als Silvia schließlich die Nase krauszog, blinzelte und die Augen öffnete, war Evelyn sich nicht ganz sicher, was nun zu tun war, wie sie doch ein bisschen was wieder gut machen konnte. Sie strich ihrer Tochter über die Wange und sagte, »Es wird jetzt alles gut, Silvia. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Du musst nicht zurück ins Internat. Du bleibst jetzt hier bei uns zu Hause. Wir finden hier in der Nähe eine passende Schule für dich. Wir verbringen wieder mehr Zeit miteinander, zu dritt. Und den Urlaub holen wir nach, ganz bald. Ich verspreche es dir.« Silvia sah ihre Mutter mit großen Augen an und in ihrem Blick war plötzlich eine Fremdheit, die Evelyn schaudern ließ.
»Mama, ich will nicht nach Hause«, sagte sie matt. »Ich will hier nicht bleiben. Ich will nicht hier zur Schule gehen. Ich will zurück ins Internat. Bitte fahrt mich hin. Sobald wie möglich.«
Transit, 1989. Silvia wollte nicht undankbar sein, aber den Wunderbaum grüner Apfel, der am Rückspiegel des Polos baumelte, würde sie nicht nach Berlin mitnehmen. An der nächsten Raststätte würde sie Rüdigers Abschiedsgeschenk in den Müll schmeißen. Im Polo roch es auch so schon intensiv genug. Auf dem Rücksitz lag Hanna mit voller Windel in einem Kindersitz, den Silvia anlässlich der großen Fahrt gekauft hatte. Neben Silvia auf dem Beifahrersitz saß Evelyn, Nervosität und einen intensiven Haarspray-Duft verströmend. Noch eine knappe Stunde, dann würden sie an der Zonengrenze sein. Oder dem, was davon noch übrig war. Als ihre Mutter ihr ein paar Tage zuvor eröffnet hatte, dass sie sie nach Berlin begleiten würde, war Silvia sich nicht sicher gewesen, was sie fühlen sollte. Verblüffung? Panik?
»Du willst aber nicht...«
»Bei dir wohnen, um Gottes Willen, nein. Es gibt sicher eine Pension in einem angenehmen, ruhigen Viertel und von dort aus sehe ich dann weiter. Es ist erst mal nur für ein paar Wochen. Sie könne nicht länger in Ildingen bleiben. Sie gehöre dort nicht hin«, hatte Evelyn gesagt. »Gerade jetzt, da endlich so viel in Bewegung gerate. Es gibt doch sicher Aufnahmelager in Berlin. Die werden sich füllen mit all den Menschen, die jetzt über die Grenze kommen und dann werden sie dort Ärzte brauchen. Hier braucht mich niemand, aber in Berlin gibt es was zu tun für mich. Und außerdem ist Hanna dort.«
»Und ich«, dachte Silvia, »ich bin auch da.« Aber sie sagte nichts. Wenn Evelyn tatsächlich mit nach Berlin kommen wollte, dann würde Silvia sie mitnehmen. Es gab noch genug Ungesagtes zwischen ihnen, genug offene Fragen. Vielleicht würde Silvia von ihrer Mutter ja doch noch ein paar Antworten bekommen.
In den Tagen darauf war Evelyn geschäftig und konzentriert, machte Telefonanrufe und erkundigte sich, ob es für eine pensionierte Internistin mit Zeit und Erfahrung etwas zu tun gäbe. Und tatsächlich, im Notaufnahmelager Marienfelde gab es dringenden Bedarf. Sie brachte ihre Arztkittel zur Reinigung, ging noch einmal zum Friseur und deckte das Familiengrab mit Tannenzweigen ab. Auch Silvia hatte wichtige Dinge zu erledigen.
Einen Moment lang hatte sie überlegt, ob sie ihre Mutter mitnehmen sollte zu dem Fototermin, den sie kurzfristig vereinbart hatte. Aber dann hatte sie sich doch dagegen entschieden. Sie wollte diesen Augenblick für sich allein. Eine freundliche Frauenstimme am anderen Ende der Telefonleitung hatte ihren Wunsch nach einem Mutter-Kind-Porträt entgegengenommen. »Das macht mein Mann besonders gern. Er kann sehr gut mit kleinen Kindern. Wenn Sie möchten, gleich morgen hier im Studio. Wie war noch Ihr Name?«
»Silvia Borowski.
Dann bis morgen.«
»Ach Gott, wie süß!«
juchzte die Frau, die Silvia im Fotostudio in Empfang nahm. Es war dieselbe Frau, mit der Silvia am Tag zuvor telefoniert hatte und die sie mit Georg an jenem Abend aus dem Fotostudio hatte kommen sehen. Die Mutter seines Kindes, ungefähr in Silvias Alter, mit einem praktisch kessen Kurzhaarschnitt und freundlichen Augen.
»Meine Deborah ist ja schon älter. Sie wachsen so schnell, das glaubt man ja nicht. Mein Mann ist gleich bei Ihnen. Er holt nur schnell noch ein paar Sachen aus dem Keller. Was schwebt Ihnen denn vor? Sie können das Spätzle auch auf ein Schaffell legen, wenn Sie mögen. Das sieht immer sehr schön aus. Wir hätten noch einen großen Teddy, der ist auch sehr beliebt als Motiv. Wollen Sie eher klassisch oder lieber künstlerisch in Schwarz-Weiß?«
»Klassisch. Und ohne Teddy. Nur das Kind und ich.«
Die Frau lächelte und rief nach hinten:
»Schatz, kommst du? Die Frau Borowski wartet.«
»Wer?«
»Die Frau Borowski, dein Fototermin. Das Mutter-Kind-Porträt.«
Aus einer Zimmertür hinter dem Empfangstresen trat Georg Kraus, einen riesigen Jahrmarkt-Teddybär im Arm. Blass sah er aus, als wäre ihm gerade alles Blut aus dem Kopf gewichen. Silvia wusste sofort, dass er sie erkannt hatte.
»Okay.
Ja, gut«, stotterte er schließlich und strich sich die schüttergewordenen Haare aus dem Gesicht, mit einer Geste, an die Silvia sich gut erinnerte.
»Ich wär dann soweit, Schatz. Geh ruhig und kümmere dich um Debbie. Es dauert sicher nicht lang.«
Silvia lief vor Georg in den hinteren Teil des Studios, wo eine hellblaue Leinwand aufgebaut war. Sie setzte sich Hannah auf die Hüfte, stellte sich gerade hin und schaute mit festem Blick in Richtung Kamera.
»Was willst du?«
fragte Georg schließlich, noch immer den albernen Riesenteddy unterm Arm.
»Ich will Fotos«, sagte Silvia. »Von mir und meiner Tochter. Sonst nichts.«
Und tatsächlich war das die Wahrheit. Sie wollte nichts von Georg Kraus, kein Gespräch, keine Erklärung, noch nicht mal eine Entschuldigung. Er kam ihr jämmerlich vor, wie er dastand und nervös an seiner Kamera herumfummelte. Sie konnte sehen, dass seine Hände dabei zitterten, und sie fühlte sich so stark wie lange nicht mehr. Hannah saß entspannt auf ihrer Hüfte, zog Babygrimassen und machte Babygeräusche. »Kein Scheißtyp soll meiner Tochter jemals zu nahe kommen«, dachte Silvia. Alles wollte Silvia dafür tun, dass Hannah nicht passierte, was ihr passiert war. In Hannah würde sie so viel Liebe pumpen wie nur möglich, sie immun machen gegen Schuldgefühle. Wie glücklich sie war über dieses Kind. Dieses warme, lebendige Gewicht auf ihrem Arm, das sie so viel leichter machte. Georgs Kamera klickte mehrmals hintereinander und Silvia stand aufrecht da, mit erhobenem Kinn und ernstem Blick, wie eine Kriegerin.
»Jetzt vielleicht ein bisschen freundlicher?«
fragte Georg vorsichtig.
»Nein«, sagte Silvia. »Vielleicht noch eine andere Pose. Ihr könntet euch hinsetzen und das Kind könnte sich an den Teddybär...«
»Nein, auf keinen Fall.« Georg stand ein wenig krumm hinter seinem Stativ, hilflos und unsicher.
»Gut«, sagte er schließlich, »dann sind wir hier fertig, denke ich.«
»Nein, sind wir nicht. Ich will mehr Fotos«, sagte Silvia und blieb weiter regungslos stehen.
Hannah quiekte vergnügt. Also drückte Georg weiter auf den Auslöser seiner Kamera. Immer und immer wieder das gleiche Bild. Silvia Borowski und Hannah Borowski. Mutter und Tochter, die eine ernst und furchteinflößend, die andere quietschfidel. Sicher kein Motiv, das er sich in sein Schaufenster stellen würde. Nach einer weiteren Viertelstunde und 4 Filmrollen später hatte Silvia genug. Sie marschierte mit Hannah auf dem Arm einfach grußlos aus dem Laden.
»Bezahlt ist ja schon«,
sagte sie über das Klingeln der Ladentürglocke hinweg. Abholen würde sie die Bilder sicher nicht. Georg konnte damit tun und lassen, was er wollte. Sie würden sich sicher nie wieder begegnen. Abends saß Silvia bei Hagerles auf der Eckbank und trank Tee mit Rüdiger. Für ein Joint auf dem Schuppendach war das Wetter zu schlecht, aber Frau Hagerle war ohnehin in ihrem alten Ohrensessel eingeschlafen, das Strickzeug auf dem Schoß. Sie konnten also ungestört reden. Und weil es gemütlich war und es sich ein bisschen so anfühlte wie in ihrer Berliner WG-Küche, erzählte Silvia Rüdiger die ganze Geschichte mit Georg. Die Affäre, die missglückte Abtreibung, bei der sie beinahe draufgegangen war, ihre verunglückte Tante, die sie für tot gehalten hatte, all die Gründe, warum sie kurz vor ihrem 16. Geburtstag abgehauen war, beladen mit einem großen Rucksack voller Schuldgefühle, von denen sie heute ein Großteil losgeworden war. Und dass sie nun endlich zurück nach Berlin fahren werde. Rüdiger strich sich über den Schnauzer und schüttelte den Kopf. »Hab mir schon gedacht, dass du jetzt wirklich fährst. Weil meine Mutter, die ist zwar ein bisschen deppert, aber sie spürt sowas. Schau, was sie mir heute für dich gegeben hat. Sie wollte unbedingt, dass ich es dir gleich bringe. Für Hanna.« Er stand auf und holte ein kleines Paket, das oben auf dem Kachelofen lag. Es war eine winzige Babyjacke aus blauer, abgegriffener Wolle. Das ewige Knäuel hatte nun also seine endgültige Bestimmung gefunden. »Darf ich dich mal besuchen in Berlin? Irgendwann?« »Immer«, sagte Silvia und umarmte Rüdiger zum Abschied lang und fest. »Und warte nicht zu lang.« Den kleinen Polo zu beladen und schließlich das Ortsschild von Ildingen auf dem Weg nach Berlin zu passieren, hatte sich gut angefühlt. Auch weil Silvia wusste, dass sie wiederkommen würde. Ab jetzt regelmäßig. Sie wollte Betty besuchen, solange es noch ging. Wenn Dirk ihr die Autoentführung würde verzeihen können, dann könnte sie vielleicht bald noch einmal mit dem Polo nach Süddeutschland fahren. Und dann mit Betty wieder einen Ausflug machen. Ein Pferdle über die Höhen. Silvia am Steuer und Tante Betty auf dem Beifahrersitz. Und auf dem Rücksitz Hanna. Je weiter sich Silvia, Evelyn und Hanna dem Grenzübergang zur DDR näherten, desto mehr Trabis, Laders und Wartburgs fielen ihnen auf, die in die Gegenrichtung fuhren. Am Abfertigungshäuschen wurden sie einfach durchgewunken. Keine Passkontrolle, keine Kofferraumschikane. Silvia konnte es kaum glauben. Je flacher die Landschaft wurde, desto mehr schien sich Evelyn zu entspannen. Vielleicht hatte auch das gleichförmige Rattern der Reifen über die Betonnarben des DDR-Asphalts eine ähnlich beruhigende Wirkung auf sie wie auf Hanna. Nicht mehr lang und sie würden den Grenzübergang Dreilinden passieren. Und dann würde man den Funkturm sehen, das ICC, die alte Zuschauertribüne an der AWUS-Rennstrecke. Silvia wurde die Brust weit vor lauter Vorfreude. »Ich habe übrigens Georg gefunden«, sagte sie schließlich. »Ich war gestern bei ihm. Er hat ein Fotostudio in Hößlach für Familien- und Hochzeitsbilder. Ziemlich spießig. Und er ist verheiratet und hat ein Kind. Scheint ihm ganz gut zu gehen.« Evelyn blieb stumm und schaute weiter aus dem Fenster. »Hößlach«, sagte sie schließlich abschätzig. »Na, da hat er es ja nicht weit gebracht. Nicht mal bis nach Berlin.« Dann holte Evelyn eine Tupperdose aus ihrer Handtasche und vertrautes Schnittchenaroma füllte den Polo. »Fleischwurst oder Tilsiter?«, fragte sie. »Beides«, sagte Silvia.
Und das war's. Elisabeth Günther hat die letzte Folge aus »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder gelesen. Das Buch ist bei DTV erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Der Bundestag stimmt heute über eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ab. Menschen aus dem Ausland, die schon lange legal in Deutschland leben, sollen sich in Zukunft statt nach 8 schon nach 5 Jahren um den deutschen Pass bewerben können, bei besonderen Integrationsleistungen schon nach 3 Jahren. Die Union wirft der Bundesregierung vor, die Staatsbürgerschaft zu verramschen. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiese hat die Kritik im ARD-Morgenmagazin zurückgewiesen.
Es geht letztendlich um die Frage der Teilhabe. Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die hier Steuern zahlen, die hier arbeiten, die sich an alle Spielregeln halten, nicht die Möglichkeit haben zu wählen, mitzubestimmen, wie sozusagen ihre politische Repräsentanz ist in diesem Land. Und darum halte ich es für richtig, diese Doppelstaatsbürgerschaft möglich zu machen. Und es ist übrigens etwas, was viele Nachbarländer von uns schon seit Jahren haben. Und alle pessimistischen, ich sag's jetzt mal, Prognosen, die wir von dem einen oder anderen aus der konservativen Opposition sehen, sind auch so nicht